wollen heute über ein wichtiges Thema sprechen, und zwar, wie wir lernen können, in unserem Leben die richtigen Prioritäten zu setzen und welche Entscheidungen wir dafür treffen müssen. Heute wird es darum gehen, wie wir Prioritäten setzen und wie wir unsere Zeit optimal ausnutzen können. Ich möchte ein paar Verse lesen aus Epheser 5 zum Anfang und einige Gedanken dazu teilen. Hier steht: Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Wenn wir so unser Leben anschauen und sich unser Leben chaotisch und ineffektiv anfühlt, so als würden wir viel machen, aber wenig effektiv davon bewirken, was wir eigentlich sehen wollen, dann liegt es daran, dass wir falsche Prioritäten haben. Jeder Mensch, jeder von uns hat Prioritäten, ob es uns bewusst ist oder nicht. Wir alle leben nach einem gewissen Priorität, nach gewissen Prioritäten, die uns wichtig sind, nach gewissen Dingen, denen wir mehr oder weniger Prioritäten geben. Diese Prioritäten können wir daran erkennen, worin investieren wir am meisten Zeit, Energie und Geld. Darin sehen wir, was unsere größten Prioritäten sind und was die Bereiche sind, die uns im Leben am wichtigsten sind. Es gibt viele Beispiele für Prioritäten. Manche Leute oder sehr viele in unserer Gesellschaft haben das Ziel, sich viel Besitz anzuhäufen. Deshalb verwenden sie einen Großteil ihrer Zeit und Energie darauf, um noch mehr zu haben. Andere Menschen setzen viel darauf, gut auszusehen und deren Image zu bauen. Also deren Äußerliches ist eine große Priorität. Andere haben die Priorität, oft unterbewusst oder unbewusst ständig unterhalten zu sein, ständig von irgendwelchen Medien stimuliert zu sein. Das sehen wir darin, wie viel Zeit wir damit benutzen. Und andere haben Freunde, Familie, Beziehungen, andere sogar Ernährung oder Essen als Priorität. Was wir sehen können, ist, wir alle haben Prioritäten. Und wenn wir unser Leben ehrlich heute Abend anschauen, und das ist das, was wir heute Abend machen wollen, wir wollen einen ehrlichen Blick auf unser Leben werfen. Wenn wir das machen, dann sehen wir, dass gewisse Dinge in unserem Leben wichtiger sind und andere nicht so wichtig sind. Und das sehen wir meistens in unserem täglichen Verhalten und nicht in erster Linie darin, was wir sagen, was uns am wichtigsten ist. Wir sehen also, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Prioritäten zu haben. Aber wir als Christen, wir müssen uns die Frage stellen, und die Frage muss uns am wichtigsten sein: Was für Prioritäten möchte Gott, dass wir haben? In diesen Versen, die ich gelesen habe in Epheser 5, da sind mir einige Dinge aufgefallen, die sehr wichtig sind und die eine Grundlage für unser Denken über Priorität bilden müssen. Zwar die erste Sache, die mir aufgefallen ist, dort drin ist: Es ist nicht egal, wie wir leben. Hier im Vers 15 steht: Gebt also sorgfältig oder ganz genau darauf Acht, wie ihr lebt. In anderen Worten bedeutet das: Lebt nicht einfach vor dich her, sondern sogar die kleinsten Entscheidungen, jedes Detail deines Lebens zählt. Sei dir ganz bewusst, warum du die Dinge machst, die du tust. Als Christen müssen wir das Ziel haben, ganz bewusst zu leben. Und das heißt, dass wir die Dinge, die wir tun, ganz bewusst und aus Überzeugung tun. Und dass wir uns nicht einfach so gehen lassen und das Leben so nehmen, wie es kommt. Als Christen sind wir dazu berufen, ganz bewusst zu leben. Und das, was hier als sich klug zu verhalten bezeichnet wird, ist ein Aspekt davon, ist es, bewusst zu leben und sich immer wieder zu hinterfragen und zu entscheiden, was wir tun und was wir nicht tun. Es ist also nicht egal, wie wir leben. Die zweite Sache, die wir sehen, ist, unsere Zeit ist begrenzt. an einem Punkt in meinem Leben, ich war 18 Jahre alt und bin in meine Uni gefahren, ist mir irgendwas aufgefallen. Ich habe so über mein Leben nachgedacht und ich habe angefangen zu rechnen, wie viele Stunden lebe ich eigentlich. Und ich habe mein Handy rausgenommen, ich habe 365 mal 24. Und da habe ich gedacht, so das Durchschnittsalter in Deutschland sind 80 Jahre. Und ich war geschockt, als das Ergebnis gerade mal ein bisschen mehr als 700.000 Stunden waren. Ein Leben von 80 Jahren geht maximal so 700.000 Stunden. Manche schaffen vielleicht mehr, aber mehr als 1 Million Stunden werden wir nicht leben. Und als ich mir das so bewusst gemacht habe, ist mir aufgefallen, das Leben ist extrem kurz und jede Stunde, die ich gelebt habe, die ist weg. Jede Stunde, die ich gelebt habe, die habe ich mit einem gewissen Ziel gelebt und ich habe keine Chance mehr, diese Stunde, die vergangen ist, nochmal zu ändern. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass unsere Zeit begrenzt ist, dass wir deshalb die richtigen Prioritäten setzen. Dass wir deshalb die Stunden, die wir haben, ganz gezielt nutzen und nicht planlos vor uns herzuleben. Das Leben ist viel zu kurz, um einfach planlos zu leben. Die dritte Sache, die wir sehen, die hier beschrieben wird, die Zeit, in der wir leben, ist böse. Was das bedeutet, ist, wir leben in einer Gesellschaft, die nicht das Ziel hat, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das bedeutet, es gibt sehr viele böse Einflüsse in unserem Umfeld, denen wir uns bewusst sein müssen. Wir müssen uns bewusst sein, dass sehr viele Dinge uns ablenken können von dem, was wirklich wichtig ist. Und wir sind in der ständigen Gefahr, dass der Einfluss unserer Gesellschaft unsere Prioritäten in die falsche Richtung verschiebt. Und als viertes ist, wir brauchen geistliche Einsicht, um zu verstehen, was Gott durch unser Leben tun möchte. Hier in Vers 17 stand, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Der Heilige Geist möchte jedem von uns zeigen, was er mit unseren Stunden, die wir haben, niemandem von uns sind die 700.000 Stunden garantiert, aber der Heilige Geist möchte uns zeigen, was er ganz spezifisch mit unserem Leben tun möchte. Deshalb müssen wir sehr eng mit ihm verbunden sein, damit er uns das zeigen kann. Dadurch bekommen wir Einsicht, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, zu uns zu sprechen. Und das wird bei jedem von uns anders aussehen. Da gibt es nicht eine Lösung, die genau gleich aussieht für jeden. Aber es gibt Prinzipien, die wir lernen können und die uns helfen können, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ich möchte heute Abend auf ein paar Prinzipien eingehen, die uns helfen können, dann die richtigen Prioritäten zu setzen. Bevor ich das mache, wollte ich noch kurz einen Hinweis geben. Ihr habt so ein Handout bekommen. Auf diesem Handout findet ihr ein paar Fragen zur Selbstanalyse und Selbstbewertung. Auf diesem Handout stehen nicht die Informationen, die wir heute sagen, sondern das ist eher ein Tool, das ihr zu Hause benutzen könnt, euch hinsetzen könnt und nachdem wir heute hier waren, nochmal euch Gedanken über euer Leben machen könnt und dann auch Prioritäten und Entscheidungen treffen könnt, um richtige Prioritäten zu setzen. Ich glaube, dass es sehr nützlich ist, wenn wir uns da nochmal so 15, 20 Minuten in unserer persönlichen Zeit nehmen. Wenn ihr noch keins bekommen habt, dann wird Samuel Palanki es euch bringen. Er hat noch den Stapel. Meldet euch bitte, der bringt es euch. Dankeschön. Genau, ich möchte weitergehen zu den Prioritäten, die wir im Leben von Jesus und im Leben von den Nachfolgern von Jesus sehen können. Die erste Sache, die wir sehen können, ist, dass in Jesu Leben die geistlichen Bedürfnisse der Menschen oberste Priorität hatten. In allem, was Jesus getan hat, war es ihm am wichtigsten, den geistlichen Bedürfnissen der Menschen zu begegnen. In Matthäus 23, Vers 24 kritisiert Jesus die Pharisäer, weil sie das Wichtige mit dem Unwichtigen verwechselt haben. Den Pharisäern ging es vielmehr darum, gewisse Gesetze einzuhalten, als um den Menschen. Sie wollten sich nicht um den Menschen kümmern, sondern ihnen ging es um die Durchsetzung von Gesetzen und Bestimmungen. Jesus, im Gegenteil dazu, hatte immer den ganzen Menschen im Blick. Das Ziel von Jesus war, dass die Menschen ihn erkennen und kennenlernen und dadurch von einem Leben in Sünde gerettet werden können. Seine Priorität waren die geistlichen Bedürfnisse von den Menschen. Und als Nachfolger von Jesus und als Mitarbeiter in der Gemeinde oder auch wenn wir Leiter sind, müssen wir genau die gleiche Priorität haben in allem, was wir tun. Wir müssen uns bewusst machen, dass unser Auftrag, der Missionsauftrag, ein Auftrag ist, der auf Menschen fokussiert ist. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Das geht nicht ohne Menschen. Dieser Auftrag ist zwangsweise mit Menschen verbunden und das Ziel muss immer sein, dass wir den Menschen helfen, Jesus besser nachfolgen zu können. Wir müssen die geistlichen Bedürfnisse von den Menschen im Blick haben. Und das muss bei allem, was wir in unserem persönlichen Dienst oder auch in unserem Dienst als Gemeinde tun, immer im Fokus stehen. Uns muss es am wichtigsten sein, ist das, was wir jetzt tun, hilfreich für das geistliche Wohl der Menschen oder nicht? Diese Fragen müssen wir uns immer wieder stellen. Und es kann uns oft passieren, dass andere Dinge in unserem Fokus rücken. Und da müssen wir uns hinterfragen und wieder die geistlichen Bedürfnisse des Einzelnen in den Fokus rücken. Die zweite Sache, die wir bei Jesus und bei seinen Nachfolgern sehen, ist, dass persönliches Gebet und die Nähe zu Gott eine sehr große Priorität hatten. In Markus 1, Vers 35 steht über Jesus: Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Wenn wir danach weiterlesen, sehen wir, dass Jesus an diesem Tag sehr, sehr viel zu tun hatte und die Menschen sehr viel von ihm wollten. Aber für Jesus hatte diese persönliche Zeit im Gebet eine so hohe Priorität, dass er früh aufwacht und sich Zeit nimmt, um zu beten. Und jedes Mal, wenn ich diese Stellen lese, in denen über das Gebetsleben von Jesus geschrieben wird, da stelle ich fest, wenn sogar Jesus beten musste, wenn sogar Jesus diese Priorität gebraucht hat, wahrscheinlich der Einzige, der es am wenigsten gebraucht hätte, wie viel mehr brauchen wir diese hohe Priorität fürs Gebet. Dass wir uns ganz gezielt die Zeit nehmen. Jesus tut hier ein paar ganz gezielte Sachen. Er steht früh morgens auf und dann geht er an einen einsamen Ort. Das passiert nicht aus Zufall. Ach, jetzt ist halt so gekommen, dass ich gut beten konnte, sondern es war eine Priorität. Und das hat er dadurch gezeigt, wie er seinen Morgen gestaltet hat. Dass er Zeit im Gebet verbringen konnte. Diese Priorität, nah bei Jesus zu sein, sehen wir aber nicht nur im Leben von Jesus, sondern auch bei seinen Jüngern. In Lukas 10 können wir auch über eine Geschichte von Martha und Maria lesen, die ich jetzt vorlesen möchte. Da sehen wir auch eine sehr wichtige Lektion über Prioritäten. Hier steht: Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hatte hier eine Priorität, die anders aussah als die Werte, die ihr Umfeld hatte. Ihre Priorität war, Jesus zuzuhören. Die Arbeit war für sie zweitrangig. Und natürlich gibt es Momente, wo wir nicht so leben können. Wir können nicht nur den ganzen Tag zu Hause sitzen. Aber das ist auch nicht das, was gemeint ist, sondern dass es manchmal das Wichtigste ist, alles andere liegen zu lassen und die Nähe zu Jesus, die Nähe zu Gott als Priorität zu haben. Es bedeutet, dass wir uns ganz gezielt diese Momente nehmen müssen, dass wir nah bei Jesus sein können. Das sind also die zwei Prioritäten, die ich erwähnen will heute Abend im Leben von Jesus und seinen Nachfolgern. Also einmal die geistlichen Bedürfnisse der Menschen waren die Priorität im Dienst und das persönliche Gebet und die Nähe zu Gott. Und ich glaube, wenn wir uns die zwei Sachen anschauen, da können wir uns heute Abend so die Frage stellen, wie sieht es bei mir mit diesen Prioritäten aus? Ist die persönliche Zeit mit Gott und sind die geistlichen Bedürfnisse der Menschen in dem, was ich tue, Priorität? Oder habe ich andere Prioritäten? Und heute Abend haben wir die Möglichkeit, mit der Hilfe vom Heiligen Geist diese Prioritäten wieder an den richtigen Ort zu rücken in unserem Leben und Entscheidungen zu treffen, wieder in diese Prioritäten zurückzukehren. Ich möchte jetzt weitergehen und über ein praktisches Tool sprechen, das uns helfen kann, einen klareren Blick auf Prioritäten zu haben. Und Christian wird später weitermachen und uns ein paar Beispiele geben, wo wir ganz gezielt Schritte machen können, um die richtigen Prioritäten für unser Leben herauszufinden. Für viele, die studiert haben, irgendwas, was in die wirtschaftliche Richtung geht, für die ist das 80-20 oder das Pareto-Prinzip ein sehr bekanntes Prinzip. Dieses Prinzip besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden können und die restlichen 20% der Ergebnisse 80% der Arbeit erfordern. Das bedeutet, das meiste wird mit 20% der Energie und dem Aufwand gemacht, während die letzten 20%, 80% der Arbeit brauchen. Dieses Prinzip zeigt uns, dass unsere Bemühungen dann den größten Erfolg haben, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was die höchste Priorität hat. Wenn wir uns um die ersten 20% auf der Skala unserer Prioritätenliste fokussieren, wenn wir mal aufschreiben würden, was unsere Prioritäten sind und uns auf die ersten 20% konzentrieren, dann haben wir schon 80% der Ergebnisse, die wir im Leben sehen möchten. 80% der Dinge, die wir brauchen. Das ist das, was das Prinzip besagt und das sich auch in sehr vielen Bereichen des Lebens und im Alltag übertragen und anwenden lässt. Und es kann uns helfen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir uns nicht in Kleinigkeiten verlieren und unsere Energie verschwenden, sondern unseren Fokus auf den Dingen haben, die am wichtigsten sind. Hier auf dieser Grafik sehen wir in der linken Spalte die Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und wir sehen, dass 20% der Aufgaben 80% der Wichtigkeit ausmachen. Die anderen Aufgaben sind nicht so wichtig. Und deshalb müssen wir wissen, was hat in unserem Leben Priorität und was nicht. Und wir müssen Entscheidungen treffen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, wenn wir herausgefunden haben, was Priorität bei uns ist, unsere Energie darauf zu fokussieren, damit wir die Zeit, die wir haben, sehr nützlich und effektiv nutzen können. Christian wird jetzt kommen und weitermachen und uns ein paar Schritte zeigen, wie wir das in unserem Leben machen können.
Ja, Otti hat mehr. Otti hat ich würde sagen, mehr dieser biblische Teil gemacht, wo er auch gezeigt hat, wie Jesus vorging. Und ich möchte ein paar technische Sachen zeigen, wie wir Prioritäten setzen können, wenn es um unsere Zeit geht. Und das alles möchten wir anwenden auf Mitarbeiter. Es hat ja nichts, wenn wir im luftleeren Raum reden, sondern es geht um euch alle, um uns alle, die wir mitarbeiten. Wie können wir unsere Mitarbeit in der Gemeinde effektiver machen, dass wir konzentriert auf unsere Mitarbeit sind? Und deshalb möchte ich auf diese 80-20-Prinzip hinweisen. Was können wir daraus lernen? Wir sehen das noch vor uns. Erstens, Aktivität ist nicht gleich Leistung. Umsonst mache ich alle 10 Punkte durch und beeile mich und schnell und habe vielleicht mit dem Unwichtigsten angefangen. Wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich mir aufschreiben, eine To-Do-Liste machen und dann schreibe ich immer als erstes das Allerwichtigste auf oder ich unterstreiche mit Rot, was Allerwichtigste ist, wenn ich es so habe, ist gemacht, oder mit Grün ist für mich noch eine Farbe, die zweitwichtigste ist und alles andere kommt nachher, Blau oder Schwarz ist nicht so wichtig. Aber Rot ist wichtig, das muss dringend erledigt werden. Wenn es jetzt jemand ist, den du anrufen kannst, kann ich es ja nicht um 6 oder 6:30 oder 7 machen, aber trotzdem weiß ich, das muss ich so schnell wie möglich machen, weil das, davon hängt viel ab. Also Aktivität ist nicht gleich Leistung. Viele denken, wenn sie viel machen, dann soll man halt zufrieden sein. Aber haben wir wirklich das Wichtigste getan oder ist gerade das Wichtigste liegen geblieben? Also unser Ziel kann sich nicht darin erschöpfen, einfach nur beschäftigt zu sein. Wir sollen, wenn ich jetzt eine Aufgabe machen will und ich brauche 3 Leute, dann würde ich nicht irgendjemand nehmen, sondern würde überlegen, wer kennt sich in diesem Bereich aus, wer kann vielleicht diese Sache machen und würde die Beste nehmen, die ich finde, um diese Sache zu machen. Und dann habe ich ja auch viel mehr Hoffnung, dass es gut gemacht wird. Ein zweites Prinzip ist in diese 80-20, nicht hart, sondern klug zu arbeiten. Wenn ich nur hart arbeite und total erschöpft bin nachher, ich muss auch klug arbeiten und ganz gezielt. Und das sehen wir auch bei Jesus. Jesus hat ja so ein Beispiel erzählt. Ich lese kurz ein paar Verse aus Lukas 14, da heißt es ab Vers 28, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen. Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Also er hat nicht gut überlegt am Anfang, was will ich denn bauen? Wie viele Stockwerke will ich bauen? Mit welches Material will ich bauen? Reicht mein Geld überhaupt? Also dieser Mann hat einfach angefangen zu bauen, großes Fundament gemacht und nicht überlegt, dass sein Geld überhaupt nicht reicht, um so ein Riesenhaus zu bauen oder so ein Schloss zu bauen. Egal, wie wir es jetzt, ich will es nur als Beispiel nehmen. Ein weiteres Prinzip wäre auswerten oder stagnieren. Es ist sehr wichtig, immer wieder zu prüfen, wo bin ich, was habe ich erreicht. Oder wenn ich zum Beispiel Mittag sehe, hey, ich habe nichts erreicht, dann stimmt doch etwas nicht. Dann ist entweder bin ich krank oder etwas stimmt nicht. Also ich kann nicht einfach wichtige Dinge vernachlässigen. Das Wichtigste muss gemacht werden zuerst. Und deshalb ist wichtig, einen Zeitplan für eine Priorität zu erstellen. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt aufstehe und wenn ich sage, okay, es ist schon Nachmittag, ich habe aber noch keine stille Zeit gehabt, ich habe noch nicht gebetet, nicht gelesen im Gottes Wort, dann bin ich ja durcheinander, dann ist irgendwas nicht okay. Es müsste doch so sein, wenn ich nicht gerade auf der Autobahn bin, schon um 5, dass ich erstmal Andacht mache. Und ich höre oft, wenn ich auf der Autobahn bin, höre ich Gottes Wort und kann gut beten. Das fühle ich eine wunderbare Zeit. Wenn ich stundenlang mal so alleine Gottes Wort hören kann, es tut mir sehr gut. dann muss ich nicht unbedingt eine halbe Stunde vorher Andacht machen. Ich bete im Auto, ich kann das. Nicht jeder kann es vielleicht, aber ich kann das. Ich habe Hörbibel-Übersetzungen sogar anhören und kann Musik auch anhören oder sonst was. Also ich möchte sagen, kontrolliere deinen Tag, sonst kontrolliert dich dein Tag. Es ist also wichtig, deine Prioritäten verlangen einen geeigneten Zeitplan. Wenn ich zum Beispiel 5, 6 Punkte habe, dann ist wichtig, dass ich das Wichtigste oben habe, das Wichtigste erledige. Und so wie wir gesehen haben, wenn ich manchmal 20% erledigt habe, ist schon viel gemacht, weil die Wichtigsten erledigt sind. Die anderen sind ja Kleinigkeiten, vielleicht nur ein Anruf oder irgendwas. Wir haben diese Mitarbeiterschulung von John Maxwell, der hat so eine Schulung machen lassen hier durch ganz Europa, hat viele gute Prinzipien und er sagt zum Beispiel, es ist wichtig, auswerten oder stagnieren, aber dann sagt er ein weiteres Prinzip, reagieren ist nicht leiten. Wenn ich nur immer das mache, was gerade kommt, und schnell, weil ich mich nicht vorbereite, weil ich nicht einen Plan habe und einfach auf mich zukommen lassen, dann werden mich alle möglichen Leute beschäftigen. Der eine will das, der andere will das. Dann geh hin, dann geh her, dann mach das. Und bist trotzdem beschäftigt, aber es ist was ganz anderes, als wenn ich plane und muss nicht nur reagieren. Aber ich habe gedacht, ich als Pastor muss schon manchmal reagieren, weil es kann sein, jemand ruft an und es ist viel wichtiger, als was ich vorhatte. Und deshalb, ich bin wenigstens so unkonventionell, dass ich sage, okay, dann bleibt das eine stehen, mache ich das andere. Versteht ihr? Also da würde ich immer auch jemand anrufen und sagen, du, ich kann nicht kommen, obwohl wir schon länger ausgemacht haben, ich besuche euch jetzt. Aber wenn ich jetzt ein wichtiges Gespräch habe, wie gestern zum Beispiel, mit meiner Frau zusammen, wir sprechen mit einem Ehepaar und jemand ruft an am Handy und ich hebe nicht ab und ruft immer wieder an, nicht Flugzeug reingemacht, das nicht Flugmodus meine ich. Und dann hörst du es doch, auch wenn es ganz leise ist, aber hörst doch. Und er hat natürlich mein Festnetz, ruft sofort auf Festnetz an. Und du kommst nicht davon, der klingelt hat, dann kannst du halt nicht mehr reden. Dann habe ich gesagt, jetzt bitte, ich kann jetzt nicht, ich habe ein wichtiges Gespräch, ich rufe dich nachher an. Aber es gibt ja Leute, die haben nicht viel Geduld. Die sind nicht von uns, sind auswärts. Aber es gibt so Leute, die rufen dann 5, 6 Mal an und zeigen, hey, wie wichtig ist mein Anruf. Es könnte aber ein Notfall sein. Deshalb, wenn jemand mehrmals anruft, dann weiß ich, es könnte was ganz Ernstes sein. Also ich muss abheben. Dann sage ich, du, kann ich bitte kurz abheben? Ich möchte sehen, was los ist. Aber wenn es dann nur irgendwelche Lappalien sind oder nicht wichtige Dinge, dann kann ich klar, oder muss ich ja sagen, du, ich kann jetzt nicht, ich melde mich später. Bei kleinen Dingen müssen wir lernen, auch Nein zu sagen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das, was wir können, vorbereiten, dass wir nicht unvorbereitet in eine Sache hineingehen und dass wir trotzdem offen sind und auch barmherzig sind. Aber was ich merke, zu viele Leute haben meine Telefonnummer. Ich meine nicht Gemeindeleute, auch die Nichtmitglieder sind. Alle möglichen, ich habe immer die gleiche Nummer, seit ich Handy habe. Und zu viele Leute haben meine Handynummer, zu viele Leute haben meine Nummer, zu viele Leute wollen was. Und das ist halt Ablenkung. Und ich habe schon manchmal überlegt, also Beste wäre, ich nehme eine neue Nummer. Das gebe ich nur an Gemeindeleute. Okay, ich plaudere jetzt ein bisschen, was so manchmal meine Not ist. Als nächstes wollen wir sehen, wie man konstruktiv Nein sagen kann. Ich habe manchmal gesagt, oh Mann, jetzt habe ich schon wieder Ja gesagt. Hätte ich nur Nein gesagt. Jetzt habe ich aber schon Ja gesagt. Und in der Bibel steht, wenn du Ja gesagt hast, musst du dein Wort halten, auch wenn es dir schadet. Was soll ich machen dann? Es muss ich es halten. Naja, aber ich denke, es ist wichtig, wieder zu sagen, ein Mitarbeiter ist jetzt in einer anderen Situation wie als Pastor. Als Pastor kann ich nicht immer Nein sagen. Muss ich wenn jemand eine Not hat, musst du reagieren. Du kannst nicht sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust, jetzt bin ich irgendwie anders beschäftigt oder so. Aber als Mitarbeiter muss ich sehen, ich muss wissen, was ist meine Mitarbeit, wo ist mein Hauptbereich und darauf soll ich mich konzentrieren. Also nicht ablenken lassen durch alle möglichen anderen Aufgaben in der Gemeinde und dann für meine Mitarbeit habe ich keine Zeit. Ich denke, in die Richtung sollten wir jetzt denken. Aber es ist wichtig, wenn ich jemand sage, du, ich habe jetzt keine Zeit, wie ich sage. Vielleicht habe ich es manchmal gesagt, du, ich habe jetzt keine Zeit. Es ist wichtig, dass man so sagt, dass die Person versteht, man lehnt nicht die Person ab, sondern man kann jetzt nicht gleichzeitig mehrere Sachen tun. Man ist gerade mit etwas Wichtiges beschäftigt, die man fertig machen muss. Und Satan will ja, dass du verzettelt bist. Dann machst du nichts gut. Machst du alles nur so halbfertig. Er will, dass wir verzettelt sind. Deshalb ist wichtig, dass wir lernen, auch manchmal Nein zu sagen oder zu sagen, du, ich kann jetzt wirklich nicht, aber ich werde mich so schnell es geht um dich auch kümmern. Also es ist ganz wichtig, dass ein wertschätzendes Nein, wenn das möglich ist, sagt es was, dass wir nicht nur Ablehnung, du, ich kann jetzt nicht zack auflegen, sondern ich denke, man sollte es klar machen, warum nicht. Und dass niemand sich abgelehnt fühlt in der Gemeinde, sondern dass man zu verstehen gibt, ich bin jetzt wirklich mit einer wichtigen Sache beschäftigt. Wie man Nein sagt, ist auch eine Kunst. Manche können es ganz fein, ganz gut, manche können es sehr kalt. Es ist wichtig, dass wir da auch aufpassen. Ich möchte das verlassen, diese Gedanke, gehe ich zum nächsten Gedanke, wie können wir unsere Zeit optimal nutzen? John Maxwell gibt hier 10 verschiedene Gedanken, kurze Gedanken nur, ich erwähne sie nur. Er sagt, eine Aufgabenliste sollte erstellt werden. Wenn ich weiß, ich habe jetzt Zeit von morgen, sagen wir von 7 bis Nachmittag 5 Uhr oder was weiß ich, 4 Uhr, dann muss ich wissen oder muss ich ein bisschen meine Zeit einteilen. Wenn ich mehrere Sachen habe, es gibt Tage, da gibt es viele, es gibt Tage, da gibt es wenig, dass man seine Zeit einteilt. Eine Aufgabenliste ist sehr hilfreich, wenn man aufschreibt, was man alles machen muss und dann vielleicht nochmal sortiert, dass man sagt, okay, ich gebe die Nummer nachher dazu und sage, 1 ist das, 2 ist das oder nimm einen Filzstift oder ich mit Rot schreibe es oder unterstreiche es. Dann Prioritäten festlegen. Die Aufgaben müssen priorisiert werden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur kreuz und quer arbeiten, wie ich schon vorher gesagt habe. Es ist ganz wichtig, dass wir die Wichtigkeit der Aufgaben vor Augen haben. Und deshalb ist eine To-Do-Liste ganz wichtig. Und ich denke, Planung ist sehr wichtig. Ich habe schon gelesen vorher von Jesus, wie er in Lukas 14 sagt, man sollte vorher genau alles überlegen. Und es ist ganz wichtig, ich sage es wieder, wenn du ein Mitarbeiter bist, musst dich vorbereiten, zum Beispiel für Kinderstunde. Auch da gibt es Unterschiede. Wie weit ist man als Mitarbeiter? Johannes sagt, es gibt verschiedene Stufen geistlich. Es gibt Kinder im Glauben, es gibt Jugendliche, es gibt Väter. Manchmal arbeiten schon junge Leute mit, die nicht lange im Glauben sind. Es ist also ganz wichtig, dass wir auch da lernen, dass wir einfach als Mitarbeiter vielleicht leichte Mitarbeit für Anfänger geben, schwerere für Leute geben. Da haben wir schon oft Fehler gemacht, wo wir nachher merken, wir haben zu schnell jemand eine Aufgabe gegeben, wo die Leute nicht gewachsen sind. Und deshalb ist wichtig, dass wir auch hier lernen und hier wirklich, bevor wir etwas delegieren, dass wir auch sicher sind, dass jemand das auch machen kann. Aber wenn du als Mitarbeiter etwas delegieren kannst, eine andere Mitarbeiter in dein Team es machen kann und du zu viel hast, ist immer wichtig, dass wir auch in der Gemeinde wirklich delegieren, dass jeder etwas machen kann. Und dann heißt es als drittes, Perfektionismus vermeiden. Wir sollen unsere Aufgabe gut machen, aber man muss auch nicht perfekt sein und immer weitermachen und weitermachen, bis es nicht mehr geht. Also Perfektionismus kann ein sehr großes Hindernis sein in der Gemeindearbeit, in Mitarbeit. Man sollte auch, wenn es darum geht, wie kann ich meine Zeit optimal einteilen oder ausnutzen oder nutzen, dass ich wirklich auch prüfe, muss ich das überhaupt machen? Könnte es vielleicht jemand anders machen aus meinem Team? Könnte ich das vielleicht jemand anders delegieren? Vielleicht kann das Oti machen oder jemand anders. Ich muss es nicht unbedingt machen. Also, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch nicht nur wie eine Scheuklappe anhaben und dann machen, bis wir umfallen, sondern dass wir wichtige Dinge, die andere auch können, delegieren. Dann Herausforderungen annehmen. Da gibt es so eine Leistungskurve, das hast du nicht drin, gell? Eine persönliche Leistungskurve. Oft sind Leute unter Stress und dann, wenn sie unter Stress sind, der eine braucht Stress. Also wenn ich Stress habe, dann knie ich mich in etwas rein und ich glaube, dann arbeite ich in kurzer Zeit viel mehr. Wenn ich keinen Stress habe, bin ich viel lockerer, aber für manche ist Stress sogar sehr positiv, weil es zwingt sie, bestimmte Sachen zack, zack, zack zu machen und es fordert uns heraus. Aber andere drehen durch bei Stress. Sie schmeißen alles hin und können nicht arbeiten mit Stress. Und deshalb ist die Frage bei dieser Kurve, wann ist deine beste Zeit? Wann bist du am effektivsten? Ist es morgens? Ist es abends? Dann würde ich die wichtige, die schwere Sachen machen. Also für mich, wenn ich jetzt lesen will, ist viel leichter morgens, gleich früh am Morgen zu lesen, als abends lese ich auch, aber oder Nachmittag bin ich nicht so effektiv wie jetzt morgens. Das habe ich schon oft gemerkt. Vielleicht abends wieder effektiver, aber da muss jeder selber herausfinden. Als Mitarbeiter, wann ist meine beste Zeit? Wann kann ich die Zeit, wo ich mich vorbereite für diesen Dienst, am besten nützen? Dann Unordnung vermeiden. Unordnung wird oft zum Hindernis, um das Ziel zu erreichen, sein. Also wir sollten jede Unordnung, wenn es geht, verhindern, indem wir alles richtig an seinem Platz tun, dass wir es nicht rumsuchen. Das ist auch eine Kunst. Manche können das, manche nicht. Manche suchen ständig nach irgendwas rum. Ich weiß, dass ich es habe, habe ich auch oft gesagt. Ich weiß, dass ich es habe, aber ich weiß nicht, wo. Und dann suchst und suchst und findest es nicht. Und wo du es nicht brauchst, findest du es von alleine. Das ist oft so. Und deshalb müssen wir alles schön systematisch ordnen und sein Platz muss seinen Platz haben. Und dann unangenehme Pflichten nicht aufschieben. Manchmal ist auch gut, ich bin bei 7 schon, manchmal ist auch gut, Pausen einzulegen. Ich habe es oft so gesehen, wenn ich auch hart arbeiten muss, etwas fertig machen muss, selbst wenn ich eine Facharbeit schreiben musste und ich wusste, ich habe nur noch ein paar Stunden, dann ist trotzdem besser, du machst ein bisschen Pause, trinkst einen Kaffee oder machst ein bisschen Pause und dann wieder an die Sache ran. Dann achtens, Unterbrechungen und Ablenkungen reduzieren. Das ist oft ein großes Problem, dass Leute dazwischen kommen. Plötzlich steht jemand vor der Tür, du bist mit jemandem im Gespräch, jetzt muss ich den wegschicken oder wie? Wo soll ich ihn hintun? Es ist mir schon so gegangen. Ich wusste nicht, wo ich ihn hintun soll. Ich kann ihn im Flur stehen lassen, aber das ist ja auch unanständig. Also entweder du hörst mit deinem Gespräch auf, ist ja ein seelsorgiges Gespräch, kann ich nicht einen Fremden dazu nehmen. Und der will aber auch unbedingt was. Und das ist schon peinlich dann. Okay. Neunten sich bei Schwächen durch andere ergänzen lassen. Wir müssen als Mitarbeiter, ich auch als Leiter, unsere Stärken kennen, aber auch in Bereichen, wo wir Schwäche haben, andere Mitarbeiter auch Aufgaben geben oder sie nützen für diese Schwächen, die wir haben, dass es, ja, dass es ausgewogen wird oder dass es dass wir nicht versuchen, nur unsere Schwäche zu verstecken, sondern dass wir einfach sagen, hier, ich weiß, du kannst es gut, machst du oder hilf mir da. Und das ist ganz gut, wenn wir uns ergänzen. Das ist biblisch, wenn alle Glieder am Leib mitmachen und das Leib so erbaut wird. Die gegenseitige Ergänzung ist das Schöne am Leib Christi. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Okay, unser letzter großer Gedanke, die Selbstbeurteilung. Das sind drei Fragen, die Maxwell so stellt. Er sagt, es ist ganz wichtig, dass wir diese drei Fragen uns selber stellen. Die erste Frage hat mit unserer Anforderung zu tun. Was ist dein Dienst? Was wird von dir erwartet? Machst du Kinderstunde? Machst du Ranger? Machst du Predigst du oder machst du Einleitung? Was du auch machst, singst du? Was wird von dir erwartet? Was wird von mir verlangt, muss ich mich fragen. Wenn du das Gefühl hast, dass Verpflichtungen oder Dinge von dir verlangt werden, die über deinen Kopf wachsen, dann mach eine Pause und unterscheide die Dinge, die du wirklich tun musst, von denen unterscheiden, die du gerne tust. Willst du es nur tun oder musst du es wirklich tun? Also es ist ganz wichtig, dass wir immer auch unser Dienst kritisch anschauen. Und es ist wichtig, auch im Lichte dieses Wortes, das wir am Anfang gelesen haben, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und dort steht manches noch, wenn ihr weiterliest in diesem Kapitel 5 in Epheserbrief. Es ist ganz wichtig, dass wir alle das so sehen, auch meine Zeit, auch deine Zeit kann ganz schön böse sein. Und deshalb ist wichtig, dass wir es gut auskaufen. Und was muss ich wirklich tun? Muss ich das tun, was ich tue, oder mache ich es nur gerne? Wenn ich es nur gerne mache, dann ist vielleicht besser, ich mache es nicht mehr. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was bringt den größten Ertrag oder am meisten Frucht? Geh einfach weiter, wenn du kannst. Wenn du nichts mehr hast, dann mach's aus. Danke. Was bringt den größten Ertrag? Was bringt den größten Ertrag? Wenn wir unsere Priorität überprüfen, sollten wir uns fragen, wo sehe ich den Segen Gottes auf einen Dienst, das ich tue? Das sollte ich tun. Da ist vielleicht auch mein Platz. Jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Wenn ich nur gerne etwas machen will, es kann auch mein Ego sein oder es kann vielleicht nicht mein Willen Gottes sein. Es ist ganz wichtig. Dann die dritte Frage, was gibt mir die größte Erfüllung? Oder was empfinde ich als ein Segen? Bei der Überprüfung unserer Prioritäten sollten wir schließlich auch diesen Aspekt, wo sehe ich wirklich mein Bereich, wo ich mitarbeiten soll im Reich Gottes. Und Gott schenkt uns oft eine innere Bestätigung und wir fühlen uns gesegnet, wenn wir bestimmte Dinge tun und vielleicht unruhig, wenn wir bestimmte andere Dinge tun. Und deshalb, Gott schenkt diese innere Ruhe, diese innere Zufriedenheit und dass wir wissen, das ist meine Berufung. Da bin ich im Willen Gottes, da erfülle ich Gottes Willen in mein Leben. Und nichts ist leichter, als diejenigen Dinge zu vernachlässigen, die wir ohnehin nicht tun möchten. Wir tun es ja nur, weil es niemand tut. Und was gibt uns die größte Freude im Dienst? Darum geht es hier.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.